Moin! Die Gesichter gerade waren toll. Hallo! Schön, dass Sie da sind. Hallo am Video. Los geht's, wir wissen, was wir zu tun haben, oder? Tauschen, addieren, umformen, Rang ablesen. Matrizen ist immer noch das Thema. Letztes Mal haben wir schon mal so ein bisschen geguckt, wie die Matrizen aussehen, mit denen wir jetzt basteln wollen. Ich nenne sie liebevoll Bastelmatrizen, weil das ist, wozu wir sie benutzen. Und ich möchte, während wir uns die Definition anschauen, hier an der Tafel immer schon Beispiele anschreiben. Sie dürfen sich Beispiele wünschen. Die Größe soll 3x3 sein. Wir arbeiten dann auch schon so ein bisschen mit den Matrizen, damit wir dann später, wenn wir Dinge beweisen und wenn wir wieder mal anstrengenderweise Matrix-Einträge abgleichen, damit wir dann sehen, was für Rechnungen da passieren und wie das in der Praxis wirklich aussieht bei konkreten Matrizen. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilfreich ist. Und jetzt werde ich ein bisschen weiterreden, aber gleichzeitig hier an der von Ihnen aus rechten Tafel, genau, schon mal so ein bisschen Beispiele skizzieren. Wir beginnen mit diesen IJ-Elementarmatrizen. Da steht, wie die definiert sind. Da stehen überall Nullen. Und es gibt genau eine Stelle, an der der Eintrag 1 steht. Und die Indizes an der Matrix geben an, wo, also in welcher Zeile und Spalte, diese eine 1 steht. EIJ. I steht für die ite Zeile. J steht für die jte Spalte. Dort steht eine 1. Ansonsten stehen da überall nur Nullen. Und jetzt dürfen Sie mir sagen, welche Elementarmatrix ich Ihnen einmal hinschreiben soll, der Größe 3x3. Das heißt, dass Sie mir Indizes sagen müssen, I und J, die in der richtigen Größenordnung sind. Und dann schreibe ich Ihnen die entsprechende Elementarmatrix hin, damit wir ein Beispiel haben. Los geht's.
Eine 2-3-Elementarmatrix?
Ja, Sie möchten E2-3 sehen, das können wir machen. Die Größe soll 3x3 sein. Und wir brauchen fast überall Nullen. Die eine 1, die wir haben, steht in der zweiten Zeile, also hier, und in der dritten Spalte, also 1, 2, 3. Da steht unsere eine 1, und ich mache das jetzt mal alles über R. Der Rest ist 0. Okay, so sieht so eine Elementarmatrix aus. Machen wir weiter mit Tauschmatrizen. Die heißen so, weil wir später, also weil... Ich nenne sie so, weil sie bei Multiplikation von rechts Sachen in unserer Matrix vertauschen. Wir werden gleich sehen, wie das funktioniert. Und wieder dürfen Sie sich eine wünschen. Ich habe Ihnen einmal hingemalt, wie so eine Matrix aussieht. Da sind einfach nur zwei Zeilen bzw. zwei Spalten der Einheitsmatrix vertauscht. Man kann aber auch mit Hilfe der Elementarmatrizen hinschreiben, was die Tauschmatrix IJ ist. Das steht auf der linken Seite. Und wieder dürfen Sie sich was wünschen. Welche Tauschmatrix der Größe 3x3 wollen Sie gerne sehen? Welche sollen wir einmal konkret hinschreiben? Sonst möchte sich niemand was wünschen?
3x2.
Okay, 3-2 heißt, dass wir die zweite und die dritte Spalte vertauschen, ausgehend von der Einheitsmatrix. Das heißt, wir denken uns jetzt die Einheitsmatrix und die erste Spalte bleibt unverändert, weil der Index 1 hier nicht vorkommt, also kann ich die schon mal hinschreiben. So. Wie würde jetzt die zweite Spalte der Einheitsmatrix aussehen? Wer sagt mir das? Wenn ich jetzt die Einheitsmatrix weiter hinschreibe, wie sieht dann die zweite Spalte aus?
0,1.
Genau, 0,1,0. Aber hier steht ja, wir sollen tauschen. Also kommt die dritte Spalte. Und die, die vorher die dritte war, kommt in die zweite. Das heißt, wir haben einfach getauscht. Und jetzt kommt noch eine Additionsmatrix. Additionsmatrizen haben drei Parameter. Da steht auch wieder so ein I und J dran, wo markiert wird, an welcher Stelle der Matrix was passiert. Hier ist wieder ite Zeile, jte Spalte. Und der Parameter Lambda, der da noch dabei steht, in runden Klammern, der gibt das Körperelement an, das da an der Stelle, die markiert ist, in der Matrix stehen soll. Wir haben also die Einheitsmatrix. Und wir dürfen auch auf der Diagonale, also da, wo die Einsen stehen, nichts verändern. Oder sollten wir nicht, so ist es definiert. Aber außerdem außerhalb davon dürfen wir jetzt irgendwo noch unser Lieblingskörperelement platzieren, an einer Stelle. Die müssen wir uns vorher überlegen. Das heißt, ich brauche jetzt von Ihnen I und J und ich brauche ein Lambda, was ich da hinschreibe. Was möchten Sie gerne sehen? Beispiele. Dann schauen wir jetzt auf das nächste Lemma. Ich nenne es das Bastel-Lemma, weil da drin steht, was beim Basteln mit diesen Matrizen passiert. Und das besteht aus mehreren Teilen. Zunächst mal haben wir unsere Generalvoraussetzung, die so ist wie immer. Und dann haben wir eine Matrix D. Das ist die Matrix, mit der wir anfangen und mit der jetzt die Bastelarbeiten passieren. Diese Matrix D hat n Zeilen und n Spalten und ist wie immer über unserem Körper K definiert. Dann haben wir zwei verschiedene Indizes aus der Menge 1 bis n. Und ein Körperelement, mit dem wir dann zum Beispiel Additionsmatrizen definieren können. Und im ersten Teil des Lemmas steht, und wir werden sehen, warum das wichtig ist später, dass Tausch- und Additionsmatrizen invertierbar sind. In unseren konkreten Beispielen, wenn wir da mal so kurz draufstarren, sieht gut aus, oder? Warum glauben wir sofort, dass die invertierbar sind? Nicht, weil wir die inverse Matrix sehen. Ne? Sondern aus einem anderen Grund. Warum?
Weil sie quadratisch sind.
Das reicht nicht. Also es ist wichtig, es ist eine Zutat, aber es ist nicht die einzige. Was noch? Wir hatten so ein Kriterium, wie man Invertierbarkeit erkennen kann, ohne dass man die inverse Matrix kennen oder ausrechnen muss. Ja.
Diese Zeilenvektoren bilden.
Ja. Was ist das Wort, das wir suchen? Ein schönes Wort, aber war jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Was weisen der Matrizen zu, was angibt, wie groß der von den Zeilenvektoren erzeugte Raum ist?
Der Raum.
Genau. Die Matrix hat Raum. Schauen Sie sich die Zeilenvektoren an. Was sind die? Bisschen komisch sortiert, aber was fehlt da in den Zeilen?
Ja. Das sind die Standardfragen.
Genau, das sind die Standardbasisvektoren für R3. Deswegen hat diese Matrix sofort vollen Rang. Und das heißt, es ist invertierbar. Zusammen damit, dass sie quadratisch ist. Genau, diese Zutaten brauchen wir. Und hier, ja, da läuft noch so eine lustige 42 rum, aber sonst. Sehen Sie, dass diese Matrix vollen Rang hat? Sehen Sie, dass die Zeilenvektoren eine Basis bilden für R3? Ja, sehen Sie, so einfach sieht man Invertierbarkeit. Und warum das immer so ist bei Additions- und Tauschmatrizen, das werden Sie in einer Übungsaufgabe zeigen. Das ist Teil A dieses Lemmas. Teil B und Teil C sagen uns, was jetzt beim Basteln passiert. Und wir gucken uns gleich an einem kleinen Beispiel an, deswegen steht das alles, wie das wirklich aussieht. Und dann gucken wir allgemein, was da passiert. Wenn ich von rechts mit einer Tauschmatrix multipliziere, dann vertausche ich in meiner Ursprungsmatrix die beiden Spalten zu den Indizes, die an der Tauschmatrix stehen. In anderen Worten, Multiplikation mit einer Tauschmatrix vertauscht Spalten. Multiplikation mit einer Additionsmatrix bewirkt, dass das Vielfache, vorgegeben von dem Ding, was in Klammern steht bei der Additionsmatrix, dass das entsprechende Vielfache der i-ten Spalte, i ist ja der erste Index, der kommt, zur j-ten Spalte addiert wird. In anderen Worten, Multiplikation mit einer Additionsmatrix bewirkt, dass das Vielfache von einer Spalte zu einer anderen Spalte addiert wird. Und in was für einem Kontext könnten solche Umformungen sinnvoll sein? Wo könnte man, fällt Ihnen ein Kontext ein, wo Sie sowas machen, wo Sie Sachen vertauschen oder wo Sie Vielfache von irgendwas zu irgendwas addieren oder von irgendwas abziehen? Vielleicht haben manche von Ihnen das in der letzten Klausur ziemlich oft gemacht. Was war Ihnen eingefallen, was wollten Sie sagen, bevor ich weitergesprochen habe?
Ich würde sagen, dass ich denke, dass wir die Umformung brauchen, um eine inverse Matrix zu bilden.
Da kommt das auch vor, jawohl. Ja?
Ja-Kombination basteln.
Ja, wenn man lineare Gleichungssysteme lösen will oder wenn man Matrizen umformen und vereinfachen möchte, damit man den Rang leichter ablesen kann. Es gibt haufenweise Möglichkeiten, wie diese Umformungen sinnvoll sein können. Und immer dann in der Zukunft, wenn wir was machen, was man durch diese Rechenoperationen ausdrücken kann, dann werde ich so einen kleinen Marker setzen und sagen, hey, hier, Bastelmatrizen. Probieren wir es doch mal aus, bevor wir in den Beweis gehen. Nachher kommt noch ein Beispiel, wo ich Ihnen das einmal zeige, wo wir wirklich den Rang einer Matrix bestimmen, nachdem wir gebastelt haben, sodass er leichter abzulesen ist. Aber ich dachte, wir machen es jetzt so. Hier zeige ich Ihnen zwei konkrete Rechnungen zum Thema Tauschen und Addieren. Und dann gehen wir da drüben hin und wenn wir den Beweis dann machen, dann können Sie auf der rechten Seite immer gucken, wie das im konkreten Beispiel aussieht. Dann ist es vielleicht leichter nachzuvollziehen. Dazu brauche ich aber noch eine 3x3 Matrix, mit der wir die Basteleien machen. Möchten Sie mir eine Matrix vorschlagen?
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Wieso darf man mit oder wieso kann man mit Tauschmatrizen nur Spalten vertauschen? Wieso gibt es keine Tauschmatrizen um Zeilen?
Gibt es auch, kann man auch machen, aber ich möchte Spaltenumformung machen und deswegen entscheide ich mich so. Aber ja, das ist ein sehr guter Punkt. Vieles von dem, was in der Zukunft passiert, ist jetzt von mir aus Gründen, die noch deutlich werden, auf Spalten der Matrix fokussiert. Und ja, das dauert auch gar nicht mehr lange, bis Sie sehen, warum das so ist. Aber man könnte diese ganze Theorie auch anders aufbauen, indem man alles ein bisschen ummodelt und dann dafür Zeilenumformung macht. Das geht. So, dann brauche ich jetzt eine Matrix. Bitte 3x3 und bitte nicht, also bitte freundlich, denn es ist ja mal wieder Matrixmultiplikation in der Öffentlichkeit. Welche Matrix wollen wir jetzt gemeinsam umformen? Und zwar benutzen wir diese Tauschmatrix und diese Additionsmatrix. Das heißt, ich bitte diese 42 dazu berücksichtigen. Womit wollen wir basteln? Los, sagen Sie mir eine Matrix. Beifalls 3, los geht's. Ja, keine Angst, ein bisschen rechnen kann ich, aber machen Sie es nicht zu unfreundlich. Verschreckte Gesichter. Sie müssen ja nicht rechnen. Ich mache das ja. Also ich frage Sie vielleicht. Und Sie können gucken, ob ich mich verrechne, aber Sie müssen es nicht machen, keine Sorge. Bröselt mir so entgegen. So. Wir rechnen einfach ganz stur. Wir haben vergessen, was Tauschmatrizen machen angeblich. Wir rechnen einfach los. 2-1,0 kombiniert mit dieser Spalte ergibt, dass einfach nur der Eintrag 2 kopiert wird. Das ist immer so, wenn man so Zeilen oder Spalten hat mit nur einer 1 an der richtigen Stelle, dass dann einfach der Eintrag kopiert wird. Dann habe ich hier die zweite Spalte, dann kommt eine 0 raus. Dann habe ich das mit der dritten Spalte, da kopiere ich die minus 1. Okay, nächste Zeile, 4, 3, 1, da wird hier die 4 kopiert. Hier wird da unten die 1 kopiert. Und hier hinten wird die 3 mit kopiert. Dann habe ich noch 0, minus 2, 1. Da sehe ich, dass hier oben nichts übrig bleibt, 0 bei 1. Dann habe ich hier in der Mitte die minus 2, da passiert nichts, unten kopiere ich 1. Und hier drüben kopiere ich die minus 2. Jetzt schauen wir einmal kurz drauf, was ist passiert. Die erste Spalte ist gleich geblieben. Die zweite, das ist nicht so zu lesen hier, minus 1. Die zweite Spalte ist jetzt die dritte. Und die vorher dritte Spalte ist jetzt die zweite. Das heißt, wir haben wirklich Das hört jetzt auf. Und hier sehen wir, dass da gewisse, also ich schaue mir mal auf die Spalten, weil ich ja die Zeilen der ersten Matrix mit den Spalten der zweiten Matrix kombiniere. Und immer dann, wenn ich eine Spalte sehe, die aussieht wie in der Einheitsmatrix, dann weiß ich schon, was passiert. Das könnt ihr das auch schon sehen, aber deswegen spreche ich das jetzt so mit beim Rechnen. Hier diese erste Spalte, die bewirkt, dass wenn man in der entsprechenden Zeile der Matrix links ist, dass dann immer nur der erste Eintrag kopiert wird und der Rest wird gar nicht berücksichtigt wegen der Nullen. Das heißt also, dass ich hier aus der ersten Zeile nur die 2 übertrage. Jetzt wird es interessant. Erste Zeile, zweite Spalte. 242 ist 84, minus 1 ist 83. Und mit der 0 passiert nichts. Und dann habe ich hier noch 2 minus 1, 0 und die letzte Spalte, da passiert nichts. Nächste Zeile. 4 mal 1, da wird die 4 kopiert. 4, 3, 1 mit der 42, oh, jetzt geht's los. 160, 168 plus 3 sind 171 plus 0. 171, 4, 3, 1 kombiniert damit, dann gibt es 1. Und jetzt haben wir noch die letzte Zeile. Oh, und Sie müssen mir bitte sagen, wenn ich nicht verrechne. Ist nur fair, ne? 0 minus 2, 1, da wird hier die 0 kopiert. 0 minus 2, 1, ach, die 42 wird gar nicht gebraucht. Minus 2. Und hier hinten 0 minus 2, 1, da bleibt noch die 1 übrig. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das erkennen können, was da passiert ist. Die erste Spalte hat sich nicht verändert. Die letzte Spalte hat sich auch nicht verändert. Aber wir sehen, ach Quatsch, doch. Aber wir sehen jetzt, dass die zweite Spalte sich verändert hat. Weil nämlich da das 42-fache der ersten drauf addiert wurde. Ja, genau, das passt genau. 42 mal 2 wurde darauf addiert, 42 mal 4 darauf, 42 mal 0 darauf. Genau, das ist passiert. Also genauso wie es in meiner Stelle. Und durch das Rechnen können wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wie das passiert. Dann wird es gleich im Beweis etwas einfacher nachzuvollziehen, wie ich diese Einträge in den Matrizen vergleiche. Brauchen Sie dazu nochmal was? Ich habe ein, zwei fragende Gesichter gesehen. Wer sieht jetzt noch nicht, warum genau diese Spaltenumformung passiert ist bei der Multiplikation, die ich gesagt habe? Okay. Gucken wir nochmal. Das ist die ursprüngliche Matrix. Die erste Spalte hat sich nicht verändert. Die letzte Spalte hat sich nicht verändert. Die einzige Spalte, die sich verändert hat, ist die zweite. Und wie hat sie sich verändert? Na, wir haben 42 Mal die erste Spalte genommen und haben sie zur zweiten dazu addiert. Und wir prüfen nochmal nach, ob das wirklich so ist. 42 mal 2 ist 84, minus 1 ist 83, genau das steht hier. 42 mal 4 ist 168, plus 3 ist 171, genau wie es hier steht. 42 mal 0 ist 0, minus 2 ist minus 2, genau wie es hier steht. Das heißt, wir haben wirklich ein Vielfaches der ersten Spalte zur zweiten addiert, der Rest der Matrix hat sich nicht verändert. Linke Tafel, wir beweisen das jetzt. Los geht's. Ich brauche Tee. Irgendwas entsteht auf irgendwas. Aber wie können wir eine Formulierung finden, die wir beweisen können? Gucken wir mal, ob ich die Tafel umgestellt habe. Ich habe ein bisschen Angst. Aber das sieht gut aus. Na, irgendeine Idee? Keine Idee, wie wir das beweisen wollen? Variante J entsteht aus D in D. In anderen Worten, D Stern T J gleich irgendwas. Und jetzt muss ich mir halt das, was danach kommt, angucken und überlegen, was ist denn das? Und zwar ist das die Matrix D, aber mit Ita und Jota Spalte vertauscht. Das heißt, ich kann das als eine Gleichheit von Matrizen auffassen. Ja? Auf der linken Seite steht D Stern T J. Auf der rechten Seite steht die Matrix, die aussieht wie D, mit dem Unterschied, dass die Ita und Jota Spalte vertauscht sind. Und ich muss zeigen, dass diese beiden Matrizen gleich sind. Jetzt, wo wir das verstanden haben, kann ich es ein bisschen anders formulieren. Ich rechne die Matrix D Stern T J aus. Wie auch immer, darum können wir uns leicht kümmern, da können wir uns unsere Zukunfts-Ichs mit befassen. Und eigentlich muss ich doch nur nachprüfen, dass die ite Spalte von D Stern T J dasselbe ist wie die J-Spalte von D und umgekehrt. Und wenn unsere Zukunfts-Ichs das sehen, dann ist gezeigt, was da steht, oder? Einverstanden, jetzt haben wir einen Plan. Aber L haben wir ja genommen, das ist blöd. nicht alle sind Indexbuchstaben. Finde ich jedenfalls. Bei manchen Buchstaben fühlt es sich kalt an, die als Index zu nehmen. Ich weiß nicht genau warum. Unsere Tauschmatrix braucht auch Einträge. Da kann ich jetzt I und J wirklich nehmen, weil I und J ja, die Indizes sind, die wir festgelegt haben. Und die Einträge heißen jetzt kein T. Und ich weiß, ich könnte das jetzt einfach so hinschreiben mit 0 und 1 und Sie würden alle verstehen, was ich meine. Aber fürs Rechnen gleich brauchen die kleinen Einträge Namen, auch wenn das nur 0 und 1 sind. Aber die brauchen Namen, weil wir sonst die Summen nicht hinschreiben können. Oder nicht so gut. Deswegen heißen die jetzt klein t kr. Ich benutze die gleichen da oben. Das finde ich jetzt okay, weil ich die nicht besonders speziell gewählt habe. Und der einzige Unterschied ist, dass das jetzt eine quadratische Matrix ist. Und die Größe ist, Moment, die kommt von rechts. Das heißt, die Größe ist m kreuz m. Also laufen k und r von 1 bis m. Und wir merken uns, hier steht meistens 0. Auf der Diagonale, also wenn k und r gleich sind, dann steht da meistens 1. Aber wenn k und r genau mit diesem I und J übereinstimmen, also wenn die beiden sind oder beide doch, dann steht da 0 statt bei 1 und dafür ist die 1 woanders. Das ist der Ratterwitz bei der Tauschmatrix. Und das müssen wir jetzt nochmal aufpuzzeln und berechnen. Aber erstmal können wir einfach die Einträge benutzen. Erster Eintrag heißt, ich bin in der ersten Zeile und wenn ich die erste Zeile berechne, dann benutze ich die erste Zeile der Matrix D und ich gehe ja die Spalten von T, J nacheinander durch. Ich bin genau an der Stelle L für L-Spalte, wenn ich die erste Zeile von D und die L-Spalte von T, J benutze. Einverstanden? Das heißt, ich summiere über die erste Zeile von D, das heißt, ich habe den Zeilenindex 1, D1, und der Spaltenindex läuft, und jetzt brauche ich einen Buchstaben für den Laufindex, ich nenne ihn S. Von 1 bis M, weil das die Anzahl der Spalten ist, also die Länge der Zeile, so, und ich gehe die J-te, nee, die L-te Spalte von T in J durch. Und das heißt, dass mein Spaltenindex immer L ist und der Zeilenindex variiert. Also T S L. Die Ds kennen wir nicht, aber die Ts kennen wir. Wie sehen die Ts aus? Stellen Sie sich die L Spalte von der Tauschmatrix vor. L ist ja weder I noch J, sodass also die entsprechende Spalte aussieht wie in der Einheitsmatrix. Und was passiert in der Einheitsmatrix? Na, ich glaube, Nullen. Ich habe nur an einer Stelle eine 1, und zwar genau am Diagonaleintrag. Und das ist dann die Stelle LL. Das heißt, nur dann, wenn S gleich L ist und hier TLL steht, passiert überhaupt was, weil nämlich dann da eine 1 steht. Und dann kopiere ich den entsprechenden Eintrag D. Ansonsten steht hier immer 0 und dann fällt das alles weg und übrig bleibt D1 L. Und jetzt gucken wir uns noch den letzten Eintrag an und die dazwischen nicht, weil wir jetzt gesehen haben, wie es funktioniert. Genau so. Oder ich schreibe es einfach hin und ich erkläre gleich nochmal, wie ich darauf komme. Genauso ist der zweite Eintrag in der L-Spalte D2L etc. Der letzte ist D, wie viele Zeilen habe ich? N, also NL. Und für die letzte Zeile können wir das ja nochmal durchgehen. Da würde ich also hier die letzte Zeile von D angucken, das heißt, anstelle von 1 steht da N, weil N wirklich die Zeilenindex ist, aber der Rest ist ja genauso. Ich kombiniere die n-te Zeile von D mit der J, mit der L-ten Spalte von T, J. Dann passiert hier dasselbe.
dieselbe.
Ich gehe dieselbe Spalte durch, das heißt, das hier verändert sich nicht. Vorne steht dns, aber wieder ist es so, dass nur an der Stelle, wo s gleich l ist, eine 1 steht, sonst überall 0. Das heißt, da wird nur der entsprechende Eintrag kopiert und das ist diesmal dn. Und wir haben da hinten gesehen, bei Matrix-Ausrechnen, wie das konkret aussieht. Okay, jetzt haben wir also die L-te Spalte dieser Matrix verstanden. Und wir gucken uns die Einträge an. Ganz oben steht D1L, dann kommt D2L, D3L, bla bla bla, bis DNL. Oder in anderen Worten, die L-te Spalte von D. Also die selbst. Mal. Ich habe die I-Spalte von TJ benutzt, also T Tafel die Einträge hin, dann steht hier halt TSJ und dann ist aber an der Stelle S gleich I die 1, wieder, weil wir getauscht haben. Das heißt, dann entstehen die Einträge D1I und so weiter bis DNI, also haben wir eine I-Spalte und es ist wirklich vertauscht, so wie ich es auch. Ergibt es Sinn? Ist es hilfreich für Sie, dass wir das so Eintrag für Eintrag machen? Nur so halb gut. Okay. Ich schreibe jetzt einen kurzen Satz hin. Und dann schaue ich mal, wie glücklich Sie mit B sind, denn B ist dann ja fertig und jetzt müssen wir uns das Ganze noch, also nochmal den gleichen Spaß, für Addition von Schritten an. Aber da wir jetzt verstanden haben, wie man da rechnet, ist es vielleicht in Teil C schon ein bisschen verdaulich. Okay? Genau so.
Spalte.
Stern A I und Lambda. Ist, jetzt spreche ich das ein bisschen dahin, weil wir es schon so oft gerechnet haben und ich hoffe, dass ihr es noch lesen könnt. Dann ups, nicht I, sondern S läuft von 1. Man schreibt ein Summenzeichen, man schreibt ein I, wie ein Reflex. S läuft von 1 bis M und jetzt machen wir alles genauso wie vorher. Wir laufen die erste Zeile von D durch, das heißt, wir haben D, 1, S. Wir laufen die älte Spalte von dieser Additionsmatrix durch. Also gucken wir in die Notation, dann steht da A, S, L. Da müssen wir überhaupt nicht mehr weiter nachdenken. Nur jetzt beim Ausrechnen. Was kommt raus? Na ja, älte Spalte. In der älten Spalte sieht diese Additionsmatrix aus wie die Eingangsmatrix. Denn in der älten Spalte, wo L nicht J ist, da hüpft ja dieses Lambda nicht rum. Das hüpft ja woanders. Kein Lambda heißt, wir sehen aus wie die Einheitsmatrix. Das heißt, die Spalte sieht so aus, wie wir das vorhin besprochen haben. Wir haben auf der Diagonale, also an der Stelle L gleich S, eine 1, sonst haben wir 0. Diese 1 sorgt dafür, dass dieser Eintrag D1S an der Stelle kopiert wird, denn das fällt weg. S gleich L bedeutet, wir haben D1L. Jetzt geht es weiter mit den anderen Einträgen, das schreibe ich dann ein bisschen kürzer hin, weil wir jetzt vielleicht schon gesehen haben, wie es geht. Der zweite ist D2L, der dritte ist DNL und all das ganze Zeug zusammen ergibt einfach nur die älte Spalte von D. Das ist die älte Spalte von D. Juhu! Noch eine Spalte, die wir uns angucken müssen, nämlich J. Für die dritte Spalte, das wird jetzt interessant, von G Stern Moment A und Lambda rechnen wir den ersten Eintrag und das ist jetzt die Stelle, bei der wir meiner Meinung nach uns mit diesem Beweis am meisten konzentrieren müssen, ist die Gegenwart. Wir berechnen den ersten Eintrag als, los geht's, ich schreibe erstmal hin, was wir haben. Wir haben ja so ein Kochrezept, nach dem wir vorgehen. Erster Eintrag heißt erste Zeile von D. Das heißt, wir laufen los mit D1S mal. Wir haben unsere Notation. Erstmal muss ich nicht nachdenken. A, S, J. Aber jetzt wird interessant und wer von Ihnen kann mir sagen, warum? Warum ist in dieser Spalte alles anders? Wie sieht die J-Spalte von der Additionsmatrix aus? Sie können ja, wenn Sie wollen, da drüben duschen an einer anderen Tafel, da steht eine Additionsmatrix, da können Sie gucken, was ist I und was ist J und wie sieht die Spalte aus. Sagen Sie mir, was los ist. Wie sieht die J-Spalte aus von unserer Additionsmatrix? Da, den Halbmeter, ja. Die anderen schreiben oder leben noch, dann würde ich sagen, probieren Sie es. Was sehen Sie?
Naja, das Lambda-Spalte.
Ja. Wo steht in der Spalte das Lambda? An welcher Stelle?
J.
Ah, genau. Also in der J-Spalte und in der I-Zeile von der Additionsmatrix, da sehen wir unser Lambda. 1 stehen. Das heißt, wir kopieren nochmal den Eintrag D1J. So sieht das dann insgesamt aus. Wir haben also einmal den Eintrag, der zu J gehört, der wird einfach kopiert. Und der Eintrag, der zu I gehört, wird auch kopiert, aber als Lambda-Paares. Und dann werden die addiert. Das ist das, was da passiert, wenn wir diese Zeile, diese Spalte vernehmen. Gucken wir weiter, was passiert beim zweiten? Wenn ich dasselbe in der zweiten Zeile von D mache, wenn ich also den zweiten Eintrag berechnen will, dann steht hier vorne eine 2, aber der Rest ist ja genauso. Das heißt, dass ich dann hier D2i habe mal Lambda und D2j. Da ich mich dann gleich wieder sehr freue, möchte ich Ihnen vorher die Gelegenheit geben, nochmal zu fragen, ob ich an irgendeiner Stelle etwas nochmal erklären soll oder ob ich irgendwas klarer hinschreiben soll. Wenn irgendwas nicht gut lesbar ist zum Beispiel, ist jetzt der Moment, sich zu beschweren. Keine Beschwerden. Okay. Beispiele? Na, für das elementare Zeug haben wir die Beispiele schon gesehen. Das mache ich also jetzt nicht nochmal, sondern ich würde jetzt direkt das alles in einen Topf werfen wollen, um eine Matrix umzuformen und zu feiern, wie schön die Form der Matrix sich dann verändert. Das passiert in diesem Beispiel, 621. Da steht so eine Matrix, 4 kreuz 4, das ist schon vergleichsweise groß für das, womit wir hier so rumüben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich auf diese Matrix schaue, dann habe ich sofort eine Intuition, wie groß der Rang mindestens ist. Haben Sie das auch? Wollen Sie mir mit Fingern zeigen, was Sie denken, wie groß der Rang mindestens ist? Können Sie das sehen? Gucken Sie sich die Zeilenvektoren an. Wie groß ist das mindestens, was die aufspannen in R hoch 4? Was denken Sie? Die obere Grenze ist 4. Genau, 3 Finger, noch mehr Leute mit 3 Fingern, genau. Die erste und die zweite Zeile erzeugen schon mal einen zweidimensionalen Teilraum. Ich finde, dass man das sehen kann mit den 1 und den 0. Und dann würde ich sagen, bei dem da drunter, naja, das wird nochmal größer. Allein schon, weil ich den dritten Eintrag, wo vorher Nullen waren, weil ich den jetzt besetzt kriege. Das heißt, es wird mindestens dreidimensional, aber ich kann auf den ersten Blick nicht sehen, ob der Teilraum, der rauskommt, 3- oder 4-dimensional ist. Dementsprechend würde ich den Rang der Matrix eingrenzen auf 3 oder 4, bin mir aber nicht sicher. und weil wir es aber wissen wollen, also ich jedenfalls, kommen jetzt unsere Additions- und Tauschmatrizen und helfen uns dabei, den Rang besser sehen zu können. Ich habe mir zwei Additionsmatrizen hergenommen. Und zwar habe ich erstmal A14 minus 1 genommen. Das heißt, ich nehme minus 1 mal die erste Spalte und addiere das zur vierten mit der Idee, dass dann da oben rechts in der Ecke eine 0 entsteht. Weil ich mir irgendwie denke, je näher die Vektoren in den Zeilen an Standardbasisvektoren sind oder je mehr Nullen da sind, desto eher kann ich den Rang erkennen. Das war so meine Idee. Also nehme ich die erste Spalte, ziehe sie von der letzten ab und dann entsteht da hinten eine extra 0. Glücklicherweise entsteht dann in der zweiten Zeile da hinten auch eine 0. Super, die Matrix vereinfacht sich dann also schon erheblich. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich dann noch die erste Spalte von der zweiten abgezogen. Dann hat die zweite Spalte sich auch nochmal verändert. Dann ging noch eine 1 weg. Und das Ergebnis war dann die Matrix, die da steht, die ich jetzt D nenne. Ich habe also die Zwischenschritte nicht hingeschrieben, aber Sie können vielleicht so ein bisschen meine Logik sehen. Zuerst wollte ich die 1 ganz hinten in der ersten Zeile loswerden, dann wollte ich die 1 in der zweiten Spalte loswerden, in der ersten Zeile, damit da möglichst viele Nullen sind. Und dann habe ich gesehen, die neue Matrix hat jetzt so eine Dreiecksform und ich kann den Rang wirklich sehen. Und wir quatschen uns nochmal kurz durch das Argument, wie man jetzt wirklich den Rang ablesen kann. Okay? Ich schlage Ihnen was vor und wenn Sie möchten, können Sie mir danach noch ein anderes Argument nennen. Ich gucke mir den ersten Zeilenvektor an. Das ist nicht der Nullvektor. Der erzeugt einen eindimensionalen Teilraum von R4. Was passiert, wenn ich jetzt den zweiten Zeilenvektor mit dazu nehme? Wie kann ich begründen, dass das Erzeugnis größer wird? Ja?
Achso, ich wollte jetzt mit argumentieren, dass wenn man sich anschaut, ob die linear unabhängig sind, dass wenn man die erste Zeile hat, dann muss ja der eine Koeffizient 0 sein. Und wenn man da kann man, also man kann das ja dann Schritt für Schritt.
Sie stellen sich das Gleichungssystem vor.
Ja.
Ja, genau, das ist auch eine gute Möglichkeit. Sie können vor Ihrem inneren Auge quasi ein Gleichungssystem lösen und sehen, wie alle Koeffizienten zu Null werden nacheinander. Genau. Wenn wir auf Gleichungssysteme kommen, werden wir das sehen und dann werden wir das gemeinsam feiern. Ja. Schön, dass Sie das schon sehen. Meine Anschauung ist jetzt gerade noch, dass ich mir die Zeilen angucke und dass ich immer überlege, was ich zusätzlich erzeugen kann. Mit dem ersten Vektor kriege ich halt den von 1, 0, 0, 0 erzeugten Teilraum. Da liegt der zweite nicht drin. 1 minus 1, 0, 0 liegt nicht im Erzeugnis vom ersten Zeilenvektor. Also wird das Erzeugnis größer. Jetzt habe ich Dimension 2. Dann gucke ich mir den dritten an. Der liegt nicht im Erzeugnis der ersten beiden. Also habe ich Dimension 3. Dann gucke ich mir den vierten an. Der liegt nicht im Erzeugnis der ersten drei. Also habe ich jetzt auf einmal ganz R4. Der Rang ist voll. Ergibt es Sinn? Und können Sie sehen, dass man jetzt bei dieser neuen Matrix den Rang mit so einer relativ einfachen Argumentation, so wie ich das gemacht habe, oder mit der Idee mit dem Gleichungssystem im Kopf, dass man das da so sehen kann? Ist irgendwie sinnvoll, Matrizen so umzuformen und den Rang zu sehen? Ja. Und bei Gleichungssystemen, wenn die Koeffizienten so sind, dass man das alles so ablesen kann, ist es auch voll sinnvoll. Deswegen kommt dieser ganze Spaß dann bei Gleichungssystemen nochmal wieder. Dann wird es einfacher, Lösungsmengen abzulesen. Okay, jetzt brauchen wir Notation. Diese Form, wo man quasi so ein Dreieck hat in der Matrix, wo oberhalb von der Diagonale, von der Hauptdiagonale, nur noch Nullen stehen. Das ist sehr praktisch. Da werden wir Notationen für einführen. Dann gibt es noch Verallgemeinerungen davon, die nenne ich Stufenform. Vorsicht, Stufenform ist in der Literatur nicht einheitlich definiert. Ich erzähle, was ich damit meine. Das ist eine von den Versionen, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen Stufenform und Dreiecksmatrix, aber es ist nicht dasselbe. Also Vorsicht. Und jetzt entwickeln wir diese ganzen Begriffe. Das ist die nächste Definition. Okay, ich fange an mit einer Matrix und möchte erstmal nur den, also so besonderen Einträgen einen Namen geben. Ich möchte nämlich die Spaltenvektoren angucken und möchte schauen, wo zum ersten Mal ein Eintrag steht, der nicht 0 ist. In der Matrix D, die da oben steht, da können wir das einmal kurz üben. Diese Einträge heißen nämlich dann Leiteintrag. Und in der Matrix D, wenn wir uns da zum Beispiel die vierte Spalte angucken, dann haben wir ja drei Nullen da stehen und erst dann kommt der erste von null verschiedene Eintrag. Das heißt, diese zwei ganz da unten, rechts unten in der Ecke, das wäre der Leiteintrag für die letzte Spalte. Ergibt das Sinn? Wenn ich jetzt zum Beispiel die zweite Spalte angucke, da habe ich oben eine Null und darunter kommt sofort eine minus 1. Das heißt, das ist der Leiteintrag für die zweite Spalte. Okay? Ich gucke einfach von oben, ob da Nullen sind. Wenn nicht, dann ist halt sofort der erste Eintrag der Leiteintrag. Aber wenn da Nullen sind, dann gehe ich so lange nach unten, bis irgendwas kommt, was nicht Null ist. Und das ist der Leiteintrag Und es gibt einen Spezialfall, in dem es keinen Leiteintrag gibt, nämlich dann, wenn die ganze Spalte aus Nullen besteht. Und das ist dann eben so, dann habe ich keinen Leiteintrag. Gut. Jetzt, wo wir das haben, können wir sagen, was eine Stufenform ist. Eine Matrix hat Stufenform genau dann, wenn zwei Sachen erfüllt sind. Und wir gucken uns gleich Beispiele an. Es muss erfüllt sein, dass die Nullspalten der Matrix, falls es welche gibt, alle rechts stehen. Das heißt, neben einer Spalte, die was von Null Verschiedenes enthält, darf eine Nullspalte höchstens rechts stehen, aber nicht links. So, das ist quasi eine Regel, wo die Nullspalten stehen, falls es welche gibt. Und dann gibt es noch eine Regel für die Leiteinträge, nämlich, dass wenn man sich die Leiteinträge der Spalten anguckt, dass sie dann immer echt unterhalb der Leiteinträge stehen von allen Spalten, die links davon sind. Das heißt, es ist sowas auf- bzw. absteigendes, je nachdem, wie Sie auf die Matrix gucken, ob von rechts oder von links. So, und da diese Matrix anschaulich Stufen hat, nennen wir das Stufenform. Und gleich kommen Beispiele, keine Sorge, wir gucken nochmal, was da schiefgehen kann und wie das aussehen kann. Und diese Stufenform ist inspiriert, jedenfalls bei mir, von dieser Dreiecksform von Matrizen, die wir gerade gesehen haben in unserem Beispiel. Ich wollte halt gerne noch etwas Allgemeineres haben, also etwas, was so fast ist wie eine Dreiecksform, aber nicht ganz so streng, wo man noch ein bisschen mehr Variation hat. Also Vorsicht, Dreiecksform und Stufenform sind nicht das Gleiche und es folgt auch nicht auseinander. Aber es gibt eine Verwandtschaft. Und diese Verwandtschaft sehen wir gleich. So, untere Dreiecksmatrix heißt, dass wir nur interessante Sachen haben, die unterhalb, also dass auf der Hauptdiagonale und sozusagen links unten davon interessantes Zeug stehen darf, aber rechts oberhalb davon dürfen nur Nullen sein. Das ist genau das, was wir gerade gesehen haben bei D. Bei diesen Umformungen ist eine untere Dreiecksmatrix entstanden. Und auch da wieder, in der Literatur wird es gleich mal so oder mal so gemacht. Ich merke mir das so, das Wort davor, also untere oder obere, bezieht sich darauf, wo das interessante Zeug steht. Untere Dreiecksmatrix heißt, links unten darf interessantes Zeug stehen, rechts oben nicht. Also Null ist jetzt für mich gerade nicht interessant. Ja. Genauso andersrum. Bei der oberen Dreiecksmatrix ist auch wieder die Hauptdiagonale die Grenze, aber diesmal darf halt oben rechts das interessante Zeug stehen, links unten soll bitte alles Null sein. Ja, und dann gibt es noch den Spezialfall, dass man gleichzeitig eine obere und eine untere Dreiecksmatrix ist, das heißt, nur auf der Diagonale dürfen interessante Sachen stehen und außerhalb muss alles Null sein und solche Matrizen nenne ich Diagonalmatrix. Vorsicht, es gibt Leute, die Diagonalmatrix sagen, genau dann, wenn man ein Vielfaches der Einheitsmatrix hat. Das heißt, dann muss auf der Diagonale überall dasselbe stehen. Das ist bei mir aber nicht so. Da dürfen verschiedene Sachen stehen und es darf auch Null auf der Diagonale stehen. Das heißt, bei mir ist die Einheitsmatrix eine Diagonalmatrix, aber die Nullmatrix zum Beispiel auch. Und da dürfen auch verschiedene Sachen auf der Diagonale stehen. Gleich kommen Beispiele, aber ich möchte mal gucken, ob Sie noch Fragen haben vorher. Wer hat diese Sachen schon gehört? Dreiecksmatrix, Stufenform? Manche, okay. Dann gucke ich mal, ich habe nämlich ein Beispiel vorbereitet. Das können wir jetzt mal kurz an der Tafel anschauen. Und dann gucke ich mal, ob Sie noch mehr Beispiele brauchen. Ja, hier ist unsere Beispieltafel. Da machen wir weiter. Oh, wir können ja schon mal gucken, ob von den Matrizen, die da stehen, irgendwelche Matrizen irgendwas Interessantes sind, von den Begriffen, die wir gerade gesprochen haben. Sehen wir da irgendwo eine Stufenform? Sehen Sie eine? Ja? Genauso da vorne, unsere Elementarmatrix B23, das ist auch eine obere Dreiecksmatrix. Aber die hat zum Beispiel keine Stufenform, weil nämlich da links diese Nullspalten sind und die müssten ja rechts stehen. Okay? Sieht jemand noch irgendwas?
Noch was Interessantes, was hier los ist?
Okay, dann haben wir schon ein bisschen was gesehen. Und dann kann ich jetzt mal noch ein, zwei Beispiele anschreiben. Die Matrix von vorhin, da habe ich schon darauf hingewiesen, diese Matrix D aus dem Beispiel vorher, das war eine untere Dreiecksmatrix, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Und wollen wir mal kurz schauen, warum die auch eine Stufenform hat? Dann muss ich die nicht nochmal in die Tafel schreiben. Nehmen Sie mal diese beiden Kriterien, SF1 und SF2, SF für Stufenform, und gucken Sie mal, ob die bei D erfüllt sind. Was würden Sie sagen? Kriterium 1, falls es Nullspalten gibt, naja, gibt es welche? Nö, und für die leere Menge stimmt immer alles. Wenn es keine Nullspalten gibt, dann stehen die überall, wo wir wollen. Ja, und was ist mit dem zweiten? Was ist mit diesen Leiteinträgen? Passt das? Genau, wenn wir uns die Leiteinträge angucken, 2, 3, minus 1, 1, dann steigen die so schön nach links auf. Okay, gut. Dann kann ich mir jetzt das nächste Beispiel anschauen. Ich nehme mal eine neue Matrix und die heißt A. Direkt so, ich bleibe mal bei 4 Kreuz 4. Das ist zwar ein bisschen unheimlich, aber dafür sieht man mehr Sachen. Die erste Spalte ist 1, 1, minus 1, 0. Dann kommt eine Nullspalte, dann kommt 0, 0, 2, 1. Und dann kommt 0, 0, 0, minus 1. Ich habe jetzt Spalten vorgelesen und nicht Zeilen, so wie sonst meistens. Und wir können an dieser Matrix verschiedene Sachen üben. Vielleicht können Sie mir den Rang sagen. Vielleicht können Sie mir sagen, ob das irgendeine Art von Dreiecksmatrix ist, ob die Stufenform hat. Gucken Sie doch mal, was Sie so sehen. Das Spiel heißt, was kann diese Matrix? Los geht's, was kann diese Matrix?
Sie haben keine Stufenform.
Warum nicht?
Weil wir einen Nullspalt haben, nicht ganz rechts steht.
Okay, keine Stufenform. Sie hatten sich abgemeldet, was wollten Sie sagen? Moment, ich schreibe mal diese Sachen auf. Hat keine Stufenform. Wegen dieser Spalte hier, genau. Und Sie haben gesagt, untere Dreiecksmatrix.
Ja, weil rechts oberhalb der Hauptdiagonale.
Völlig richtig. Weil die Multiplikation mit invertierbaren Matrizen im Rang gefallen hat. Ja.
Braucht man, wenn die
Was sagen die anderen? Sagen noch mehr Leute nee? Sagen Leute ja? Niemand traut sich, hör zu sagen. Warum brauchen wir keine Klammern? Wer erklärt das? Warum brauchen wir keine?
Weil es assoziativ genutzt wird.
Genau, für die Matrix-Multiplikation. Das haben wir aber unter Schmerzen hier bewiesen. Wissen Sie nicht mehr? Wie anstrengend das war? Das Assoziativgesetz für Matrizenmultiplikation sagt, dass wir nicht klammern müssen. Gut. Was möchte ich jetzt machen? Jetzt möchte ich Ihnen eigentlich einen Satz zeigen. Hier ist er. Satz 622. Und der Satz hat quasi den Untertitel, der klärt die Lage. Wir fangen an mit einer Matrix der Größe n kreuz n. Und dann haben wir noch eine Matrix der Größe n kreuz m. Kann ja sein, dass wir das auch mal brauchen. Das heißt, wir haben einmal den Spezialfall quadratischer Matrizen, dann haben wir einmal den Spezialfall einer nicht quadratischen, möglicherweise nicht quadratischen Matrix. Und jetzt steht da ganz viel Zeug. Im ersten Teil des Satzes, Teil A, steht, dass man die Matrix A durch Multiplikation mit geeigneten Additionsmatrizen so verändern kann, dass eine neue Matrix D rauskommt, die eine untere Dreiecksmatrix ist. Und dann steht da auch noch, dass der Rang sich unterwegs nicht verändert hat. Gut, das ist jetzt nicht so überraschend, das wissen wir schon, aber der Witz ist, man kann jede quadratische Matrix in Dreiecksform bringen durch Bastelarbeiten. Und das heißt auch, dass man jede Matrix in eine Form umwandeln kann, bei der der Rang leicht ablesbar ist. Das haben wir jetzt ja gesehen, wie einfach das ist. Also, juhu, das ist ein Rezept, wie man einfach den Rang ablesen kann. Und das ist noch nützlicher, als es hier steht, das werden wir später sehen, wenn wir gleich uns das Thema angucken. Nächste Aussage, das ist jetzt unsere allgemeinere Matrix C, die auch nicht quadratisch sein darf. Und da behaupten wir, dass man die durch Multiplikation mit Additionsmatrizen in Stufenform bringen kann. Und auch wieder so, dass der Rang sich nicht verändert. Und jetzt sehen wir auch vielleicht, warum das mit der Stufenform eine gute Idee ist. Das greift halt auch für Matrizen, die nicht quadratisch sind. Das heißt, dann habe ich auch eine Möglichkeit, Matrizen umzuformen und in eine Form zu bringen, bei der ich den Rang gut ablesen kann, auch wenn die Matrix nicht quadratisch ist. Ich hoffe, das ergibt Sinn für Sie. Also hier steht quasi ein Rezept. Da steht nicht, wie es geht. Im Beweis kann man erkennen, wie es geht. Da könnte man auch einen Algorithmus programmieren. Aber jetzt erstmal geht es nur darum, zu sehen, es geht überhaupt. Ich kann, ohne den Rang zu verändern, solche Umformungen machen. Dann habe ich eine Dreiecksform, da ist alles schön. Oder ich habe eine Stufenform, alles ist schön. Und es gibt verschiedene Warnhinweise, die da stehen, ja. Aber erstmal müssen wir was zeigen. Und wie man da schon sieht, da steht ja sowas wie Induktionsschritt. Wie man da schon sieht, werden wir mit Induktion argumentieren. Und bevor wir das ordentlich hinschreiben, möchte ich, und ich ganz viel Tafel wische und Sie durchatmen können, möchte ich kurz die Idee erzählen, damit Sie wissen, warum wir dann gleich so anfangen, wie wir anfangen. Nehmen wir mal die Matrix D da oben. Überlegen wir uns mal, dass wir die in so eine Dreiecks- oder Stufenform nehmen wollen. Okay? Das ist jetzt unser Gedankenexperiment. Das heißt, der Plan ist D in Dreiecksform. Da ich jetzt irgendwelche Leute zu Null machen muss, damit daraus eine Dreiecksmatrix wird, muss ich mir jetzt irgendein Konzept überlegen, wie werden Matrix-Einträge 0? Na, indem ich mir eine Spalte suche, wo ich den entsprechenden Eintrag möglichst einfach mit irgendwas multiplizieren und dann da drauf addieren kann, sodass eine 0 entsteht. Wenn ich das zu Fuß machen würde bei D, dann würde ich mir jetzt also den Eintrag da oben, diese minus 1, die stört, die für die Dreiecksform hinderlich ist, diese minus 1 würde ich mir jetzt schnappen, nichts gegen die minus 1, aber die möchte ich gerne loswerden. Und ich kann das machen, indem ich die erste Spalte der Matrix benutze. Die muss ich mit 1/2 multiplizieren und addieren zur zweiten und dann verschwindet da oben diese minus 1. Der Rest der Matrix verändert sich auch und das könnte unerfreulich werden. Aber auf jeden Fall bin ich dann da oben diese minus 1 los. Und dann habe ich die erste Zeile so, wie sie zur Dreiecksmatrix passt. Dann sehe ich, dass der nächste Eintrag, der stört, diese 1 da rechts in der zweiten Zeile ist. Da muss ich mich um die also irgendwie kümmern. Und damit dann da oben in der ersten Zeile nichts kaputt geht beim Rechnen, sollte ich in der ersten Zeile alles, was nicht gebraucht wird, zu Null machen, damit dann später bei den Spaltenumformen da oben nicht auf einmal wieder Einträge hinkommen. Das heißt, wir sehen schon dieses Basteln. So, mit der Hand kann man überall hingucken, aber wie sage ich einem Algorithmus, wie das geht? Den kann ich ja schlecht sagen, jetzt guck bitte mal. Das müsste ich ein bisschen präziser machen. Insbesondere muss ich gucken, ob ich überhaupt was zum Basteln habe. Könnte ja auch sein, dass bei D in der ersten Zeile statt der 2 eine 0 steht, dann kann ich den Eintrag, der die minus 1 ist, nicht zu 0 machen, indem ich die erste Spalte benutze. Da muss ich mir was anderes überlegen. Aber der Punkt ist, dass wenn in der ersten Zeile irgendwo was steht, was nicht 0 ist, dass ich dann eine Möglichkeit finden muss, diesen Eintrag ganz nach links zu schieben, damit ich eine Chance habe, auf eine 3 zu kommen. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist also der erste Schritt, dass ich D so lange umwandle, bis hier oben irgendwas steht. Das darf 0 sein, muss es aber nicht, aber der Rest muss 0 sein. Und jetzt mache ich darunter weiter, denn ich will jetzt ja diesen Teil loswerden. Und der Witz wird sein, das mit Induktion zu machen, also sich zu überlegen, wenn man per Induktion diesen Teil in Dreiecksform bringt, so, dann ist alles in Dreiecksform. Das heißt, man muss sich um diese Zeile kümmern, dann muss man diesen Teil in Dreiecksform bringen und dann ist alles in Dreiecksform. Ergibt es Sinn? Und dass es mit Induktion funktioniert, ergibt, glaube ich, auch Sinn, weil das ja eine kleinere Matrix ist. Stimmt? Ah, das ist unsere Beweisstrategie. Und das ist fummelig. Sie können sich vorstellen, warum. Aber das ist erstmal ein guter Plan, das ist so zu versuchen. Davon konnte ich Sie jetzt hoffentlich auch überzeugen. Ich kann mal stehen und ich wisch mal da drüben. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wenn man diese grobe Idee verstanden hat, dann ist der Beweis im Wesentlichen, das ordentlich hinzupuzzeln. Aber wir kennen das ja schon, dass dieses Hinpuzzeln dann manchmal doch noch ein bisschen dauert, weil man sich die ganze Notation ordentlich überlegen muss.
Sagt 6 zu 1.
Tafel. und die höchstens die Größe n-1 Kreuz n-1 haben. Das ist unsere Voraussicht. Wie man mit Hilfe von Additionsmatrizen die Einstriche in der ersten Zeile alle zu Null machen kann, bis auf den, der ganz links steht. Die Frage ist vielleicht noch, wie ich das hinkriege, wenn man ganz links eine Null hat. Gucken wir uns das Beispiel mal kurz an, wie könnte sowas aussehen? Vielleicht habe ich hier eine Null, hier eine 1, hier eine 0, darunter irgendwie 2. Jetzt ist nicht klar, wie ich mit Additionsmatrizen diese 1 loswerde. Oder? Hat jemand eine Idee? Mit was für einer Additionsmatrix oder mit was für verschiedenen Additionsmatrizen ich diese 1 loswerden kann? Die hat ja einen Ort, wo sie hingehen könnte. Wenn ich jetzt sagen würde, Tauschmatrizen, wüssten sie sofort, was zu tun ist. Aber kriegen es auch mit Additionsmatrizen hin? Was denken Sie? Dieses Beispiel reicht uns. Ich würde erstmal diese Spalte nehmen und würde sie zu der ersten addieren, damit dann hier auch eine 1 steht. Dann kommt hier neues Zeug, keine Ahnung was. Werde ich diese 1 jetzt los? Genau, jetzt nehme ich nämlich minus 1 mal das, auch das, und dann wird daraus 0. Das heißt, ich kriege es auch ohne Tauschen hin mit Additionsmatrizen. Ich muss nur die 1 an die richtige Stelle bringen, also ganz nach links. Und wenn es keine 1 ist, sondern was anderes, funktioniert das genauso. Sehen Sie das? Das heißt, wir können durch geeignet gewählte Additionsmatrizen die erste Zeile so manipulieren, dass es der Anfang für eine Dreiecksmatrix wird. Also dass die oberste Zeile schon mal funktioniert. Diese Additionsmatrizen kriegen jetzt Namen. Die heißen M1 bis ML. Das heißt, ich kann sie aus der GL, M, Projektionsidee. Gucken wir nochmal auf das Bild da hinten. Die erste Zeile ist jetzt ja schon okay. Und jetzt schneide ich eine Matrix aus, die Größe n-1 Kreuz n-1 hat. Und wenn wir in die Matrix reingucken, dann ist auch klar, wie wir schneiden müssen, damit später durch Einsetzen dann wieder diese Dreiecksform entsteht. Es nützt nämlich dann nichts, wenn wir die erste Spalte mit benutzen und die letzte Spalte stehen lassen. Die muss mit umgeformt werden, die ist in der Dreiecksform wichtig. Das heißt, wir müssen rechts unten diese n-1 Kreuz n-1 Matrix ausschneiden. Und das Konzept, das wir hier verwenden, nämlich, dass wir irgendwas wegstreichen, in diesem Fall die erste Zeile und die erste Spalte, das brauchen wir später auch nochmal. Stichwort Determinanten ausrechnen. Da werden wir auch nochmal diese Idee brauchen, dass man in einer Matrix irgendwas wegstreicht. Ich sehe schon manche lächeln, ja, klar, da können wir uns dann freuen, dass wir das Thema streichen. Kann ich nämlich jetzt noch eine Kleinigkeit loswerden? Moment. So. Okay, erstmal einen Moment gucken, ob bis dahin noch Fragen sind. Wir steigen da Donnerstag wieder ein. Ich sammle sie ein, so wie immer, wenn wir zwischendurch unterbrochen haben. Das sieht erstmal okay aus. Gut. Der Moment ist auch, glaube ich, ganz gut, um da zu unterbrechen. Und dann kommt halt noch B und dann kommen noch so ein paar Kommentare. Und dann wenden wir das alles an. So, Donnerstag. Letzte Vorlesung in der Wintervorlesungszeit. Genau, und ich habe so ein bisschen, aber es geht dann ja im April weiter. Niemand hat sich gemeldet, um mit mir Quatsch zu machen. Das könnte unterschiedliche Dinge bedeuten. Deswegen möchte ich jetzt einmal fragen, kann es vielleicht sein, dass Sie einfach am Donnerstag eine seriöse Vorlesung ohne Quatsch möchten? Aha, Moment, da muss ich mal fragen. Wer möchte am Donnerstag einfach eine seriöse Vorlesung haben und deswegen hat sich niemand gemeldet? Wer möchte, aha, ein paar Leute möchten eine seriöse Vorlesung haben, ohne Quatsch. Okay, wer möchte Quatsch machen, aber halt nicht mitmachen, sondern ich soll mich alleine zum Obst machen? Aha, ja, ich dachte, ich frage mal, denn wie wir gesehen haben, gibt es auch Leute, die eine seriöse Vorlesung wollen. Okay, dann gibt es also eine fast 100%ig seriöse Vorlesung. Und am Ende Quatsch für die, die Lust auf Quatsch haben. Bis Donnerstag.